English Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Herzlich willkommen zu einer halben Stunde mit Nachrichten und Beiträgen aus und über Polen. Dzień dobry. Heute im Programm. Die Grundgehälter von Lehrern in Polen werden leicht angehoben. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bekräftigt sein Veto gegen eine geplante EU-Finanzhilfe für die Ukraine und polnische Stimmen zum europäischen Emissionshandel. Das und mehr im Infoteil. Außerdem bei uns Steffen Müller. Viele kennen seine Geschichte. Mitte der 90er Jahre kam er für einen Polnisch-Sprachkurs nach Krakau. Es folgten eine Tätigkeit als Sprachlehrer an der Universität Warschau und Auftritte auf Kabarettbühnen. So wurde er im polnischen Fernsehen bekannt.
Die Grundlage ist doch dieselbe. KKK. Kartoffeln, Kotelett, Kohl. Unsere traditionellen Gerichte sind sich sehr ähnlich, schwer und fettig. Eben um durch den harten Winter zu kommen.
Heute, fast drei Jahrzehnte später, ist Steffen Müller mit einem neuen Programm unterwegs. Mehr dazu in wenigen Minuten. Zuerst die Nachrichten mit Joachim Czeczerski.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat sein Veto gegen eine geplante EU-Finanzhilfe für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro bekräftigt. Vor Beginn eines EU-Gipfels in Brüssel machte er deutlich, dass Budapest seine Haltung vorerst nicht ändern werde. Orban knüpfte ein mögliches Einlenken an Bedingungen. Die Ukraine müsse den Transit von russischem Öl über die Druzhba-Pipeline wieder aufnehmen. Die Leitung war infolge russischer Angriffe beschädigt worden. Kiew hatte zuletzt einer Inspektion und Unterstützung durch die EU beim Wiederaufbau zugestimmt. Der ungarische Regierungschef zeigte sich jedoch skeptisch. Wir warten auf das Öl, alles andere sind Märchen, sagte Orban. Ohne Energieversorgung drohten Haushalten und Unternehmen in Ungarn schwere wirtschaftliche Folgen. Die Frage sei existenziell, so der ungarische Premierminister. EU-Diplomaten rechnen unterdessen nicht mit einem schnellen Durchbruch. Beobachter verweisen auch auf innenpolitische Faktoren. In Ungarn steht in wenigen Wochen eine Parlamentswahl an. Orban hatte zuletzt seine kritische Haltung gegenüber der Ukraine verschärft. Die geplante Finanzhilfe für Kiew ist Teil der europäischen Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland. Entscheidungen auf EU-Ebene erfordern jedoch die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Die Grundgehälter von Lehrern in Polen werden leicht angehoben. Wie das Bildungsministerium mitteilte, steigen die Mindestgrundgehälter je nach Qualifikation und Berufserfahrung um 151 bis 186 Zloty brutto. Das sind ungefähr 35 bis 43 Euro. Die entsprechende Verordnung wurde von Bildungsministerin Barbara Nowacka unterzeichnet. Die Erhöhung entspricht rund 3% und gilt rückwirkend zum 1. Januar. Sie betrifft alle Karrierestufen, vom Berufseinsteiger bis zum erfahrenen Lehrer. Kritik kommt von Gewerkschaften. Sie bezeichnen die Erhöhung als unzureichend und sprechen von einer bloßen Anpassung an die Inflation. Ein realer Einkommenszuwachs sei nicht erkennbar. Mehrere Organisationen fordern stattdessen eine Anhebung der Lehrergehälter um 15%. Die Ukraine hat die Entscheidung eines Gerichts in Warschau zur möglichen Auslieferung eines russischen Archäologen positiv bewertet. Das Außenministerium in Kiew erklärte, der Beschluss sei ein Schritt in die richtige Richtung, betonte jedoch, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei. Das Bezirksgericht in Warschau hatte zuvor die rechtliche Zulässigkeit der Auslieferung von Alexander Butjagin festgestellt. Die ukrainischen Behörden werfen ihm vor, auf der von Russland annektierten Krim illegale Ausgrabungen durchgeführt und dabei ein archäologisches Denkmal teilweise zerstört zu haben. Russland kritisierte die Entscheidung und sprach von fehlender rechtlicher Grundlage. Das Außenministerium in Moskau kündigte an, sich weiter für die Freilassung des Archäologen einzusetzen. Eine Retrospektive mit rund 130 Fotografien des bekannten US-amerikanischen Fotografen Elliot Erwitt ist ab dem 20. März im Haus der Begegnung mit der Geschichte in Warschau zu sehen. Die Ausstellung umfasst Arbeiten aus mehr als 70 Jahren und gibt einen Überblick über das Schaffen eines der bedeutendsten Vertreter der humanistischen Fotografie. Erwitt wurde vor allem durch seinen unverwechselbaren Stil bekannt, der Humor und Ironie verbindet. Seine Motive reichen von Porträts prominenter Persönlichkeiten bis hin zu Alltagsszenen und Tieraufnahmen. Im Laufe seiner Karriere fotografierte Erwitt unter anderem Marilyn Monroe, John F. Kennedy und Fidel Castro. Die Ausstellung Elliot Erwitt – Retrospektive ist bis zum 20. September in Warschau zu sehen. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim. Polnische Stimmen zum europäischen Emissionshandel hat aus der Presse Adam Denizo zusammengestellt.
Das Wirtschaftsportal Money.pl widmet sich der Debatte um die Zukunft des europäischen Emissionshandelssystems ETS. 10 EU-Regierungschefs haben Kommissionspräsidentin von der Leyen zu einer tiefgreifenden Reform aufgefordert und auch von der Leyen selbst habe eingeräumt, das System bedürfe einer Modernisierung. Der Europaabgeordnete der Bürgerkoalition Dariusz Joński bestätigt gegenüber dem Portal, Polen habe eine eigene Reformvorlage vorbereitet. Diese beinhalte den Ausbau erneuerbarer Energien, einschließlich eines der größten Energiespeicher Europas in Żarnowiec, sowie eine Revision des ETS für die Industrie und den Rückzug aus dem geplanten ETS 2. Trumps Rückkehr an die Macht und die Abschaffung der CO2-Steuer in Kanada hätten die Lage verändert. Europa stehe mit seiner Klimapolitik im Grunde alleine da. Joński erinnert daran, dass seit 2013 rund 100 Milliarden Złote aus dem ETS nach Polen geflossen seien, Mittel, die die PiS-Region nicht für die Energiewende, sondern für Corona-Hilfen und Kohlezuschüsse zweckentfremdet habe. Deutlich kritischer äußert sich Tomasz Mirowski vom Institut für Energiepolitik. In den polnischen Realitäten sei der ETS kein abstraktes Klimainstrument, sondern ein konkreter Kostenfaktor, der auf die Endverbraucher abgewälzt werde. Besonders hart treffe es kleine Fernwärmesysteme, die von Kohle abhängig seien und keine Möglichkeit hätten, kurzfristig umzusteigen. Rafał Sasuń, Chefredakteur von Wysokie Napięcie.pl, widerspricht hingegen, ein Ausstieg aus dem ETS sei ohne EU-Austritt schlicht unmöglich. Selbst eine Aussetzung würde die Strompreise kaum senken, da billigerer Kohlestrom ins Ausland abfließen würde, wie 2022, als Deutschland polnischen Strom importiert habe. Zudem flössen dem Staatshaushalt jährlich 15 bis 20 Milliarden Sorte aus dem Emissionshandel zu. Ein Detail, das die PiS bei ihrer Kritik gerne verschweige. So Money.pl. Sollte es in Europa zu einem großen Krieg kommen, werde dessen Quelle Russland sein, nicht der Nahe Osten. So zitiert Forsal.pl ein Interview von Defense24 mit Philipp Britlove, dem ehemaligen NATO-Oberbefehlshaber in Europa. Im Zentrum der Bedrohung stehe der Ostseeraum, in dem Polen, Finnland und Schweden einen sehr starken Sicherheitsanker im Norden bildeten. Russland habe zwar trotz enormer Verluste in der Ukraine seine Ziele nicht aufgegeben, doch Breedlove erkennt auch ein verändertes Kalkül des Kreml. Moskau beginne zu verstehen, dass es die ukrainische Verteidigung nicht durchbrechen und den gesamten Donbass nicht erobern könne. Die Ukrainer hätten bei mehreren Offensivoperationen Gebiete zurückgewonnen, für deren Eroberung Russland Monate oder sogar über ein Jahr gebraucht habe. Stattdessen versuche Moskau nun, den Eindruck militärischer Überlegenheit zu erzeugen, um den Westen ermüden zu lassen und Zugeständnisse bei Territorien zu erzielen, die Russland selbst nicht erobern könne. Der Krieg in der Ukraine liefere zudem wichtige Lehren für Staaten wie Polen, betont der General. Ohne Lufthoheit, die keine der beiden Seiten habe erringen können, sei ein moderner Manövrierkrieg praktisch unmöglich. Das russische Militär, das man für die zweit- oder viertstärkste Luftwaffe der Welt gehalten habe, habe hier komplett versagt. Infolgedessen gleiche der Krieg in der Ukraine dem Ersten Weltkrieg, eine lineare Front, Schützengräben und ein zermürbender Stellungskrieg. Putin habe zudem seine strategischen Ziele sehr klar formuliert. Er wolle etwas schaffen, das der früheren Einflusssphäre der Sowjetunion und des Warschauer Paktes ähnele. Und unabhängig vom Verlauf des Krieges in der Ukraine werde Polen einer der Schlüsselstaaten bleiben, die dem Druck Russlands ausgesetzt seien, so Breedlove auf Defense 24. Und die linksliberale Gazeta Wyborcza präsentiert Ergebnisse einer europäischen Abwasserstudie, die Krakau in ein beunruhigendes Licht rückt. Die Europäische Drogenagentur habe zwischen Januar und Mai 2025 Proben aus 130 Städten analysiert und die südpolnische Metropole steche mit dramatischen Anstiegen hervor. Methamphetamin plus 264%, MDMA plus 249%, Ketamin plus 159% und Kokain plus 77%. Damit laufe Krakau dem europäischen Trend diametral entgegen. Während der Ecstasy-Konsum in den meisten Städten rückläufig sei, explodiere er dort regelrecht. Der Methamphetaminanstieg erkläre sich zum Teil durch die Nähe zu Tschechien, wo die Produktion des Rauschmittels eine lange Tradition habe. Die Psychotherapeutin Alina Konieczna bestätigt den Trend aus der Praxis. Immer mehr junge Menschen griffen zu dem Stoff. Die Verfügbarkeit von Drogen auf Partys sei mittlerweile wie die Auswahl an Süßigkeiten im Supermarkt. In Krakau habe die Polizei in diesem Jahr zudem einen Arzt festgenommen, der Rezepte für Ketamin verkauft habe und möglicherweise mit einem Drogenring in Verbindung stehe, der für den Tod mehrerer junger Frauen verantwortlich sein könnte. So die Gazeta Wyborcza und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Die Presseschau und weitere Nachrichten finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Seit mehr als 3 Jahrzehnten blickt der Kabarettist Stefan Müller mit Humor auf das Verhältnis zwischen Polen und Deutschen. Sein neues Programm heißt Polschland, eine Heimat für alle, die zwischen beiden Ländern leben. Mit Stefan Müller sprach Wojciech Osiński.
Steffen Müller ist unser heutiger Gast, nicht zum ersten Mal im polnischen Rundfunk und daher, glaube ich, muss man dich eigentlich gar nicht vorstellen. Schauspieler, Kabarettist, erfolgreicher Autor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Vor 10 Jahren hörten wir im Radio, du seist der bekannteste Deutsche in Polen, gleich nach Angela Merkel. Nur in den letzten Jahren sind wiederholt neue Personen ins Kanzleramt eingezogen. Deswegen sei die Frage erlaubt. Ist es immer noch so? Oder anders gefragt, bist du in diesem Ranking inzwischen auf Platz 1 vorgerückt?
Weiß ich nicht. Na, ich bin schon seit über 20 Jahren eigentlich nicht mehr in den polnischen Medien regelmäßig anwesend. Also ich würde sagen, ich bin so eine Art nebulöse Legende am Horizont, sowas wie Rudi Carrell in Deutschland.
Du hast unlängst im Interview mit einer großen deutschen Tageszeitung gesagt, von seinen 9 Nachbarstaaten sei Polen Deutschland am ähnlichsten, noch vor Österreich. Es ist eine sehr gewagte These. Nun würde ich behaupten, wir sind in vielerlei Hinsicht höchst unterschiedlich. Sei es in der jeweiligen Geschichtsauffassung, in der Politik, wenn wir die Speisekarten sichten, erst recht. Woran machst du das fest? Also, wie würdest du deine These untermauern?
Also ich fange mal bei den harten Fakten an. Polen hat 16 Wojewodschaften. Deutschland hat, richtig, 16 Bundesländer. Polen und Deutschland liegen beide geografisch in einer ähnlichen Situation, in der Tiefebene überwiegend. Das heißt, beide haben lange und harte Winter, viel härter als in England, Italien, Griechenland oder anderen Ländern und nicht so hart wie noch weiter in Russland. Wir haben auch sehr ähnliche Küchen. Natürlich gibt es Spezialgerichte. Die Polen essen gerne Piroggen, Barszcz-Suppe, rote Rübensuppe oder viele andere Suppen, aber die Grundlage ist doch dieselbe. KKK, Kartoffeln, Kotelett, Kohl. Unsere traditionellen Gerichte sind sich sehr ähnlich, schwer und fettig, eben um durch den harten Winter zu kommen. Und dann kommen noch andere verblüffende Ähnlichkeiten dazu. Wir haben eine Vorliebe für Schrebergärten. Deutschland hat die meisten Schrebergärten weltweit. Und wer ist auf Platz 2? Polen. In anderen Ländern gibt es dieses Phänomen gar nicht. Der Deutsche und der Pole sitzen gerne auf ihrem Schrebergarten. Da wird die Fahne gehisst. Die Polen weiß-rot, aber weiß-rot, das ist auch Brandenburg, Hessen, meine Heimatstadt Wuppertal. Dann wird gegrillt. In vielen Ländern wird nicht gegrillt. Deutsche und Polen grillen. Dazu wird geschimpft. Dieses kritische, negative, skeptische verbindet uns auch. Dann gibt es noch andere Ähnlichkeiten, sprachlicher Natur, aber das mal vielleicht später.
Du bist derzeit mit einem neuen Bühnenprogramm durch Deutschland unterwegs und hast offenbar einen neuen Staat gegründet, Polschland, und sich selbst gleich zum Präsidenten erklärt. Obendrein auf Lebenszeit. Was ist Polschland? Angekündigt wird ein, in Anführungszeichen, perfektes Land. Wie sieht ein perfektes Land aus?
Ein perfektes Land sieht so aus, erstmal, dass ich Präsident bin. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber das Volk hat auch ein gewisses Recht der Mitsprache. Und so mache ich das bei meinen Auftritten, dass ich mit meinem Publikum zusammen die besten Sachen suche aus den beiden Ländern Polen, Polska und Deutschland. Also Polschland wird das neue Land dann heißen. Und die Idee dahinter ist, dass ich die positiven Sachen aus beiden Ländern sammeln möchte und gleichzeitig die anderen, die Polen oder die Deutschen, dazu animieren möchte, mal nachzudenken, was denn in ihrem eigenen Land vielleicht fehlt und was man importieren könnte aus dem anderen Land. Und so entsteht eine Synthese der besten Sachen aus beiden Ländern. Dahinter steckt so ein bisschen die Beobachtung, dass wir, wenn wir über andere Länder sprechen, meistens eher negative Sachen aufzählen. Es ist einfach viel einfacher, gerade für so skeptische Leute wie die Polen und die Deutschen, dem anderen immer irgendwas Negatives vorzuwerfen. Aber dass man mal kurz überlegt, halt, in Deutschland gibt es ja Lakritz, in Polen gibt es keine Lakritze. Niemand in Polen isst gerne Lakritz, bis auf meinen Freund Andrzej in Warschau, ist der einzige, den ich kenne. Und umgekehrt, die Deutschen können in Polen lernen, was zum Beispiel rote Rübensuppe ist. Aber ich bleib nicht beim Essen stehen. Es gibt da zum Beispiel in Warschau ein geniales neues Parksystem. Da laufen nicht mehr Politessen durch die Straße, um die geparkten Autos zu kontrollieren, sondern da gibt es Scan-Cars, 30 Scan-Cars fahren durch Warschau, die die parkenden Autos scannen, die Nummern muss man vorher in so eine App eingeben, und da gibt es keine Mogelei mehr. Da gibt es auch keine Diskussion mehr mit der Politesse. In einer halben Stunde wird die gesamte Stadt absolut gescannt und Parken in Warschau ist inzwischen was ganz anderes als in Berlin. In Berlin gab es den Vorschlag, auch die Scancars einzuführen, wurde aber aus Datenschutzgründen abgelehnt. Und da lasse ich dann mein Publikum abstimmen. Wollt ihr die totale Parkgerechtigkeit wie in Warschau oder wollt ihr lieber diskutieren mit der Politesse? Interessanterweise stimmt das Publikum meistens für die Berliner Variante.
Bei dem Begriff Polschland würde dich wahrscheinlich manch ein böser Kritiker in Warschau oder Berlin der Grenzaufhebung bezichtigen. Und es ist zugegebenermaßen immer besser, nach Gemeinsamkeiten als nach Unterschieden zu suchen. Du hast mehrmals unterstrichen, du möchtest als Kabarettist nicht in politische Fragestellungen verwickelt werden, die Vermittlung zwischen Deutschen und Polen erschweren. Ganz ohne Politik geht es aber nicht. Deutsch-polnische Beziehungen sind nicht nur Satire oder Kabarett. Und auch Satire übrigens kommt oft ohne Politik nicht aus. Zudem äußerst du dich ja auch selbst gelegentlich politisch. In einer großen deutschen Tageszeitung hast du zuletzt gesagt, auch wenn wir den Polen die Kriegsreparationen zahlen würden, würden sie uns dadurch nicht unweigerlich netter finden. Und es ginge hauptsächlich nur um Wählerstimmen. Geht es deiner Meinung nach wirklich nur um deutschfeindliche Propaganda und um Wählerstimmen? Denn auch der jetzige Regierungschef Donald Tusk meint, es habe in der Vergangenheit nie einen bilateralen Vertrag mit einem souveränen Polen gegeben, der diese Frage geklärt hätte. Selbst der linke Parlamentspräsident Wojciech Szczerzasty hat die Reparationsfrage bei seinem Deutschlandbesuch thematisiert, ja. Gleich natürlich auf seine ganz eigene Art und Weise. Es ist also offensichtlich kein Thema der sogenannten Rechtsradikalen, sondern ein parteiübergreifendes, gesamtpolnisches Thema.
Also ich lasse mich nicht in diese Reparationsdiskussion nochmal verwickeln. Ich habe es mehrfach versucht. Ich hatte auch mal Ideen, zu diesem Thema, aber niemand hat sie aufgegriffen. Es gab da so ein Interview im polnischen Fernsehen und ich sage kurz, warum ich diese politischen Themen vermeide, weil sie nicht meiner persönlichen Beobachtung entsprechen. Ich mache letztlich keine Satire. Ich bin ein Beobachter. Ich bin ein Hobby-Ethnologe. Ich sitze im Speisewagen zwischen Berlin und Warschau und mache 1000 Beobachtungen, zum Beispiel, wie ähnlich unsere Küche ist. Und aus politischer Sicht ist das natürlich alles völlig naiv und, aber es ist meine Welt, es ist mein Erfahren. Und das Thema Politik bewegt sich in einem bestimmten Rahmen. Ich kann mich dazu äußern und wir können jetzt auch gern darüber sprechen, aber es bringt nichts. In all meinen Interviews, die ich gegeben habe, in all meinen Büchern, in meinen Thesen, nie habe ich einen Kommentar bekommen. Einmal wurde ich eingeladen von dem damaligen Außenminister Steinmeier. Im Jahr 2009 hatte ich mich geäußert in einer Tageszeitung zum Thema Lehrbücher der deutschen Sprache in Polen. Und ich hatte aus meiner Erfahrung als Deutschlehrer gesagt, dass diese Lehrbücher in den 90er Jahren sehr infantil sind, dass es da immer um verlorene Dackel geht und dass man irgendwie keine richtige Lust bekommt, Deutsch zu lernen. Daraufhin bekam ich eine Einladung von dem damaligen Außenminister Steinmeier, dass ich im Außenministerium in Berlin doch mal Vorschläge machen sollte, wie man nun die deutschen Lehrbücher und das Image von Deutschland in Polen verbessern könnte. Ich habe mich dann abgestimmt mit Lehrerinnen, Deutschlehrerinnen in Polen, die ich kenne, und die eine meinte, ja, sag ihm doch, dass er mal einen Imagefilm machen soll über Deutschland, den wir an allen polnischen Schulen vorführen können. Damit es nicht immer nur um den Zweiten Weltkrieg geht, sondern dass man mal das heutige, lebendige Deutschland sieht. Diesen Vorschlag habe ich gemacht. Er wurde auch sehr nett aufgeschrieben, notiert. Und was wurde daraus? Nichts. Das war so meine einzige Begegnung mit der realen Politik. Da habe ich mal versucht, was zu verändern. Es ist völlig gescheitert, völlig verschwunden und das war's. Mehr mache ich nicht mehr. Mein Publikum erwartet von mir, dass ich Sachen sage, die man nicht in den Tageszeitungen lesen kann. Zum Beispiel, wenn ich sage, Polen ist ein Suppenland und Deutschland ist ein Soßenland.
Du versuchst dich ja hin und wieder auch, spaßeshalber, als Therapeut. Du machst sowas wie Paartherapie. Wir sehen, dass auch in deutsch-polnischen Ehen es gelegentlich zu Zerwürfnissen kommt. Und da kommst du ins Spiel.
Ja, das ist das Problem bei deutsch-polnischen Ehen. Ich habe hier ein Buch gemacht über deutsch-polnische Paare. Und auch da ist wieder dasselbe Phänomen. Diese Paare streiten sich nicht über Politik. Ich glaube nicht, dass sich ein einziges deutsch-polnisches Paar getrennt hat, weil der Ehemann diese und die Frau diese Meinung vertreten hat. Nee, es geht immer um die Kleinigkeiten des Alltags. Die deutschen Ehemänner, meistens sind es ja deutsche Männer, beklagen sich, dass die Polin zwar Kartoffeln kocht, schön, bravo, Kartoffeln verbinden uns, aber ohne Soße. Die Deutschen wollen Kartoffeln mit Soße essen. Und die Polin sagt, was, ihr wollt wieder Soße, ihr verschmiert doch die Kartoffeln mit Soße, wird doch wszystko. Oder was auch viele Deutsche stört, ist die späte Mittagessenszeit. Die Polen essen Mittag ab 14 Uhr, 15 Uhr. Gleitzeit nenne ich das. Kann auch mal 16 Uhr werden. In Deutschland wird um 12 Uhr gegessen, spätestens um 13 Uhr. Diese kleinen Beobachtungen sind das, warum die Leute meine Bücher kaufen.
Und dennoch, also wenn es um Vektoren in der Geschichtspolitik geht, sind es eher zweitrangige Themen. So gehen auch deutsche Politiker teilweise damit um. Also im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg sei bereits alles gesagt und getan worden, aber zugleich erscheinen in Deutschland Bücher und Artikel, die eine vermeintliche polnische Mittäterschaft am Holocaust suggerieren, das Geschichtsbild also gewissermaßen gezielt verzerren. Wir müssen dieses Thema jetzt auch nicht ausweiten oder so, aber Fakt ist, es gibt keine polnische Mitschuld am Holocaust. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass solche Publikationen den deutsch-polnischen Dialog erschweren. Ist es in solchen Zeiten wie heute noch schwieriger, mit kabarettistischen, satirischen Mitteln zwischen Deutschland und Polen zu vermitteln? Ist es heute schwieriger als zum Beispiel in den 90ern?
Denn Nein, kann ich nicht sagen. Also ich lebe in einer unpolitischen Bubble. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich in Polen in dieser Fernsehserie mitgespielt habe, 5 Jahre lang, Emjak Miłosz als deutscher Kartoffelbauer Stefan Müller. Dadurch kam ich in so eine unpolitische Schublade rein. Ich habe Polnisch gelernt, Polnisch ist mein Hobby, ich liebe polnische Literatur, polnische Gedichte, ich lerne das auswendig. Ich kann den berühmtesten polnischen Zungenbrecher in kompletter Länge auswendig, mehr als jeder Pole. Und
wie lautet noch einmal der Anfang des berühmtesten polnischen Zungenbrechers?
In Szebrzeszyn zirpt ein Käfer im Schilf. Und das ist ja ein Kindergedicht von Jan Brzechwa mit über 20 Versen. Und ich kann das ganze Gedicht. Das sind die Dinge. Und wer da nun in Warschau gerade regiert oder in Berlin regiert, das hatte nie Einfluss auf mein Kabarett. Die Leute kommen. Es gibt Millionen Polen in Deutschland. Es gibt auch ein paar tausend Deutsche in Polen. Und das ist mein Publikum.
Aus den politischen Diskussionen hältst du dich weitestgehend raus, aber nicht auf kommunaler Ebene. Da erwähnst du immer wieder, dass trotz aller politischen Streitigkeiten an der Basis vieles stimme. Es gebe weiterhin regen Schulaustausch. Das deutsch-polnische Jugendwerk leiste vortreffliche Arbeit, die Städtepartnerschaften funktionieren und auch die Wirtschaftsbeziehungen sind weiterhin prima. Viele Bereiche bleiben von den politischen Gewittern unberührt.
Also ich vertrete die Ansicht, dass an der Basis die Dinge gut laufen. Das hat eben damit zu tun, dass wir uns sehr ähnlich sind. Wir haben unheimlich viele gemeinsame Themen. Wir haben vor allen Dingen einen Austausch von Menschen, vor allen Dingen dank der Polen, die in Deutschland leben. Und komischerweise ist es oben auf der politischen Ebene nicht so einfach. Das ist schade, aber ja, in gewisser Weise ist es auch gut für mein Business, weil wenn alles nur Friede, Freude, Eierkuchen wäre, dann würde ich gar nicht mehr interviewt werden, weil die Journalisten kommen ja meistens mit kritischen Fragen.
Tja, sie sind lästig, lassen sich aber selten vermeiden. Du hast in einem deiner vielen Interviews gemeint, du seist noch nie mit dem Auto nach Warschau gefahren. Deine Projekte, Programme entstünden im Zug, im Berlin-Warschau-Express. Sind diese Zugfahrten auch noch nach so vielen Jahren, ja, Jahrzehnten möchte man fast schon sagen, immer noch eine Inspiration für dich?
Absolut eine Inspiration. Vor kurzem bin ich mal wieder gefahren nach Warschau und in Poznan stiegen zwei Rechtsanwälte ein, ein Mann und eine Frau und zwei Polen und wir haben uns unterhalten und die meinten zu mir, ja, du erzählst immer so positiv über Polen. Wir haben das Gefühl, du solltest auch mal was Negatives sagen. Jetzt sag uns mal was. Tja, habe ich gesagt, also tut mir leid, erstmal hier der Speisewagen, in dem wir sitzen, ist doch super, wunderbar, super Essen. Nicht aus der Tiefkühltruhe, sondern noch aus der richtigen Pfanne. Ja, jetzt reicht mal, jetzt erzähl mal was Negatives. Na gut, habe ich gesagt, dann sage ich jetzt mal was. Also ich habe das Gefühl, dass hier entlang der Strecke nach Warschau sehr viele unfertige Häuser stehen. Was? Ja, sage ich, gucken wir doch mal einfach aus dem Fenster. Da gibt es sehr, sehr viele Häuser, die so im Rohzustand aufgegeben werden. Nein. Das ist interessant, wenn man dann mal was Negatives sagt, reagieren sie sofort aggressiv. Aber gut, wir haben dann geguckt. Und tatsächlich, es bestätigte sich sehr, sehr viele unvollendete Häuser. Und ja, das ist in Polen so ein Phänomen. In Deutschland habe ich das so nicht beobachtet. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich beobachte das erstmal.
Mit Stefan Müller sprach Wojciech Osiński beim Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Und das war's für heute. Tschüss und bis bald, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache.
täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 16.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden, schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.